Die Predigt heute, die bewegt mich schon seit einigen Wochen. Heute ist
Pfingsten.
So immer so der Check vorher. Sind wir gut informiert? Was ist Pfingsten? Gibt es da besondere Krapfen, Kuchen? Pfingsten, das ist so das Hochfest der Charismatiker. Pfingsten, das ist der Tag im Jahr, wo der Heilige Geist mal wieder so richtig ran darf. Ich habe vor einigen Wochen über Berufung gepredigt. Und in dieser Predigt begegnete uns ein Mann, der keinen Bock hatte, nämlich Jona. Jona ist so der klassische Anti-Held, oder? Man liest die Geschichte und denkt sich, boah, Jona, du hast auch nichts kapiert. Wenn man von außen drauf guckt. Aber seitdem ich mich damals mit Jona beschäftigt hatte und gedacht habe, boah, Jona, was bist denn du für einer? Seitdem lässt er mich nicht mehr los und ich hatte das Gefühl, heute darüber zu predigen. An Pfingsten haben wir ein Thema ja besonders gerne. Ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist, aber jetzt bin ich ja auch schon seit ein paar Jahren so in der charismatischen Szene unterwegs. Und etwas, was mir besonders an Pfingsten sehr stark begegnet, ist das Wort Erweckung. Wer wünscht sich Erweckung? Wir alle wünschen uns Erweckung. Und wir reden so gerne über Erweckung und wir reden so gerne darüber, als wäre das etwas, was uns einfach so überfällt. So, wir warten auf Erweckung. Wo bleibt sie denn? Oder letztens erst war ich auf einer Konferenz und da war ein Redner, es waren so viele Redner aus dem Ausland da, ich kriege es nicht mehr hin, welcher genau das war, der aber sagte, yay, und ich sage euch, Erweckung in Deutschland wird kommen. Und hey, Laola-Welle und ich mittendrin und wir freuen uns. Und ja, hey, Erweckung soll kommen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wer wird erweckt? Und warum? Und da fällt unser Blick dann wieder zu Jona. Ich möchte euch das erstmal vorlesen. Und zwar einfach nur das erste Kapitel. Ich glaube, ich habe die Hoffnung für alle gewählt, weil es die NGÜ dafür nicht gibt. Ich lese es euch einfach vor, lasst es auf euch wirken. Die Überschrift lautet schon mal, Jona will vor Gott fliehen. Kein guter Anfang für ein biblisches Buch. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Und Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, warum liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe, vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen, wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Und Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen, aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn: Ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das bedeutet, sie versprachen ihm, was sie haben sich an ihn gebunden. Jetzt steht immer noch die Frage im Raum: Wir warten auf Erweckung, aber wer soll erweckt werden? Wir wünschen uns, dass das Reich Gottes wächst. Das ist doch klar. Die Frage ist aber, wünschen wir uns das aktiv? Oder wünschen wir uns das, weil wir gelernt haben, uns das zu wünschen, weil wir gut sozialisierte Christen sind, die gelernt haben, ja, wir wollen, dass das Reich Gottes wächst. Ich frage mich, ob wir nicht manchmal wie Jona sind. Wisst ihr, Gott gibt ihm einen Auftrag und sagt: Hör mal, Jona, geh mal dahin, denn sonst werden da Menschen sterben. Kündige ihnen an, dass sie sterben werden, weil sie böse sind. Und er schickt ihn dahin, um sie zu warnen. Und Jona, ich bin da mal weg. Er macht sich auf den Weg in die genau entgegengesetzte Richtung. Er reagiert mit Gleichgültigkeit. Ist doch ihm egal, was in Ninive passiert. Was interessiert mich Ninive? Er verzieht sich, geht an Bord eines Schiffes und pennt erstmal den Schlaf der Gerechten. Denn Jona kannte Gott, er war anscheinend mit Gott so gut genug, um ihn zu hören, wenn er was sagt, hat sich gedacht, tja, was interessiert mich Ninive? Und dieses Schiff, es droht zu kentern, weil Gott ihn wachrütteln möchte. Und Jona so, la, 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 schlafe. Und dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Seeleute an Bord. Die sind wach. Die sind verzweifelt. Die sind auf der Suche. Die beten zu ihren Göttern und merken, hey, es tut sich nichts. Wir beten und beten und es geschieht nichts. Es ist verpufft ins Leere. Die sind aber da, die sind verzweifelt. Und ich sehe da schon starke Parallelen. Erweckung. Wir Christen, wir warten auf Erweckung. Und ja, ich glaube, Erweckung darf kommen. Und ich glaube, Erweckung darf so aussehen, dass wir aus unserem Dornröschenschlaf geweckt werden. Wisst ihr, ich glaube, die Welt hat sich seitdem nicht großartig verändert. Ich glaube, Ninive ist jeder Ort. Ninive ist Köln, Ninive ist Düsseldorf, Ninive ist Hürth-Kalscheuren. Ninive ist dein Veedel, deine Stadt, deine Hut, wo du gerne bist. Ninive ist hier. Nun, die gute Nachricht ist, dass Gott keine Stadt in Schutt und Asche legen möchte. Und dass er das auch nicht tun muss. Danke, Jesus. Das Ding ist, das wollte er bei Ninive auch schon nicht. Wenn man weiterliest, dann liest man, dass Gott von ihrer Not, von ihrer Umkehr berührt war. Dann liest man, dass Jona sagte, oh, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, bin hierher gekommen, habe die gewarnt und jetzt verschonst du die. Der hat wahrscheinlich auf ein Megaspektakel gewartet. Und Gott zeigt seine Barmherzigkeit, sein barmherziges Herz, das nicht erst seit dem Neuen Testament barmherzig ist. Sein Herz war immer schon barmherzig. Die gute Nachricht ist also, Gott wird keine Stadt in Schutt und Asche legen wollen. Das erledigen wir Menschen ja schon selbst. Blick nach Syrien reicht, Blick an die Grenze zur Türkei und die umliegenden Ländern, Blick in den Gazastreifen reicht. Das erledigen Menschen schon selbst. Gott muss nicht mehr Städte in Schutt und Asche legen wollen. Die Frage ist nur, ob uns bewusst ist, dass Ninive jetzt ist und was ist unsere Reaktion darauf. Ich glaube, dass so wie Jona von Gott einen Auftrag bekommen hat, haben wir auch einen Auftrag bekommen. Und ich habe mir mal den Missionsbefehl aus Markus 16 rausgesucht. Ich möchte euch den vorlesen. Der Auftrag an die Jünger. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, einer war ja mittlerweile verstorben, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatte. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Und jetzt kommt sie. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus der Herr das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Bevor Jesus zum Vater zurückkehrt, verdeutlicht er nochmal so ganz, ganz stark, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, nämlich durch ihn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das klingt schon unbequem. So in Zeiten von Inklusion ist Jesus nicht so ganz inklusotorisch, ist das Wort. Inklusorisch. Danke, Jörn. Jesus sagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und wenn wir uns in einer Gesellschaft bewegen, in der alles möglich ist, dann haben wir das Gefühl, naja, so ganz, ganz doll ist unsere Botschaft nicht. Ich kann dir nämlich nur sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das fühlt sich für uns manchmal unbequem an. Das Ding ist nur, es ist eine Wahrheit, der wir folgen, wenn wir uns Christen nennen. Und die Frage lautet, wie reagieren wir auf diesen Auftrag? Wir können an diesen jemanden, la 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 la, ich bin ja errettet, danke Jesus. Und dann kann ich mich ja in den Bauch meines Schiffes zurückziehen und mich auf Ohr hauen. Und dann kann ich ganz beschäftigt mit mir selbst sein und meinen schönen Alltag leben und mich einfach freuen, dass ich errettet bin. Ich möchte einfach die krasse Frage mal in den Raum werfen. Reagieren wir gleichgültig wie Jona oder lassen wir uns von der Sehnsucht des Vaters berühren? Ist uns bewusst, dass der Auftrag, den er uns gegeben hat, aus dieser Sehnsucht entstand, dass Gott der Vater mit der Menschheit wieder versöhnt sein möchte? Und ist es uns bewusst, dass es tatsächlich letztendlich um Leben und Tod geht? Ist uns bewusst, was für eine Revolution Jesus mit seinen 11 Mann gestartet hat? Mit seinen 11 Mann und den konzentrischen Kreisen drumherum. Eine Bewegung, die wirklich die Welt verändert hat. Und das war erst der Anfang. Eine Frau hat mal zu Jörn und mir gesagt, wisst ihr, Religion finde ich wirklich total scheiße. Also die fand das Christentum total doof. Sie hat gesagt, aber ich wünsche mir dennoch, dass das Christentum erhalten bleibt, weil mir bewusst ist, dass wir ohne das Christentum sozialtechnisch richtig schlecht dastehen würden. Das von jemandem, der Atheist ist und sagt mir, ich will eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Aber mir ist bewusst, dass wir, was das soziale Gefüge betrifft, ohne das Christentum, total schlecht dastehen würden. So was Ähnliches hat Gregor Gysi vor kurzem gesagt. Hat für einen großen Ausschrei bei den Linken gesorgt. Aber Jesus hat die Welt so sehr verändert. Gottes Botschaft von Liebe und Gnade und Barmherzigkeit verändert Herzen. Mhm. Gottes Botschaft verändert Menschen. Sie verändert Atmosphären. Sie verändert Gesellschaften. Sie verändert Familien. Sie verändert Freundschaften. Sie verändert Gesellschaften. Gott macht uns neu. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns neu macht. Und wenn wir wollen, dass das Reich Gottes wächst und dass diese Revolution, die Jesus gestartet hat, sich noch weiter ausbreitet und sich so weit ausbreitet, dass es zu einer Vollendung hingeht, dann können wir das nicht für uns behalten. Dann kann ich mir nicht so eine Klamotte der Gleichgültigkeit anziehen. Und da ist die Frage, bin ich bereit aufzuwachen? Ich schlafe total gerne. Ich finde Schlaf so super.
Amen.
Und ich bin so eine große Träumerin und ich find Träumen ganz toll. Das Ding ist nur, Träumen alleine verändert noch gar nichts. Ich kann mich hinsetzen und von den wunderbarsten Dingen träumen. Wenn ich nicht ins Tun komme, dann bleiben sie Träume. Und deshalb ist die Frage an mich, bin ich wirklich bereit, aufzuwachen und die Träume, die Gott mir schenkt, zur Realität werden zu lassen? Ich träume davon, dass Menschen in Köln Jesus kennenlernen. Ich träume davon, dass Menschen Jesus kennenlernen und lernen, ey, der macht mich frei. Der verändert mein Leben. Der schenkt mir Mündigkeit. Der schenkt mir ein ganz neues Ich, ein ganz neues Dasein. Das heißt nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber mit Jesus gibt es immer einen Weg. Wollen wir wirklich diese Erweckung? Will ich diese Erweckung? Wenn ja, dann gibt es nur einen Weg. Arschhuh. Richtig. Das wäre der nächste Ding. Zähne auseinander. Das bedeutet, ich muss mich in Bewegung setzen und dazu stehen, was eigentlich meine Wahrheit ist. Ich muss mich mal bewegen und mich trauen, es auszusprechen, was meine Wahrheit ist. Erweckung ist, glaube ich, nichts, was mal eben so geschieht. Wir können als Christen, glaube ich, noch so einträchtig beieinander sitzen mit einem Tässchen Kaffee und uns Erweckung wünschen, wenn Jesus doch sagt, macht ihr zu Jüngern. Ich finde das so faszinierend, dass Gott beschlossen hat, mit uns so einen Bund einzugehen, bei dem er uns diese Verantwortung überträgt. Die Bibel spricht davon, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in letzter Zeit begegnet mir das immer wieder. Ich habe es ja schon öfter gesagt, Berufung ist so ein großes Thema in der Christenheit. Das ist auch gut so. Wir sollen ja alle in unsere Berufung kommen und das tun, was Jesus uns aufs Herz legt. Und das Ding ist nur, solange man noch nicht weiß, was ist denn meine spezifische Berufung, gibt es eine richtig gute Nachricht für alle. Das, nämlich Jünger zu sein und die Nationen wiederum zu Jüngern zu machen, ist unsere Berufung Nummer eins. Das ist die Universalberufung eines Christen. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben und ich gehöre dir, hast du automatisch eine Berufung von Jesus empfangen, nämlich sein Jünger zu sein und zu Jüngern zu machen. Und das Coole ist, das ist wie so ein, nennen wir es mal modern, Schneeballsystem. Du hast einen und der macht noch einen zu Jüngern. Und dann macht er vielleicht noch drei zu Jüngern und die machen wiederum noch welche zu Jüngern. Und dann habe ich schon nicht mehr genug Finger, um das darzustellen, weil es etwas ist, was explodieren kann. Das ist unsere Berufung Nummer eins, zu Jüngern zu machen. Und wenn man sagt, ich kann das nicht, in letzter Zeit ist, ich kann das nicht, so ganz oft an meine Ohren geklungen, dann kann ich auch eine super Nachricht weitergeben, man kann das lernen. Ich bin mittlerweile der Meinung, man kann so ziemlich alles lernen. Man kann nicht immer alles perfekt machen, aber immerhin so, dass man sagt, gut genug und was nicht passt, wird passend gemacht. Wenn man sagt, ich kann das nicht, ich kann nicht mit anderen Menschen über Jesus sprechen, dann kann man das lernen. Die Jünger haben gelernt, Jünger zu sein. Die waren von Beruf nicht Jünger. Das waren diejenigen, die keinen Platz beim Rabbi bekommen haben. Zu einem Rabbi in die Schule zu gehen, das war so eine Auszeichnung. Und das hat nicht jeder bekommen. Und wo geht Jesus hin? Zu denen, die miefen. Er geht zu denen, die nach Fisch riechen, weil sie die ganze Zeit fischen und ihre Netze flicken und Fische ausnehmen und entgräten und schuppen etc. Das roch nicht lecker in der Sommerhitze. Die hat er berufen. Er hat diejenigen berufen, die sich ständig gezankt haben und gezofft haben. Er hat wirklich Leute berufen, bei denen andere wahrscheinlich gedacht haben, hä? Ernsthaft? Und du nennst dich Rabbi? Und in seinem Dunstkreis befanden sich diejenigen, die die anderen beschissen haben, die andere um ihr Geld gebracht haben, die ein echt unlauteres Leben geführt haben, diejenigen, die einen zweifelhaften Ruf hatten und diejenigen, die nichts wert waren, nämlich Frauen. Die waren Besitz. Und die beruft er dazu, seine Jünger zu sein und bringt ihnen bei, was es bedeutet, Jünger zu sein. Man wird nicht als Jünger geboren, sondern man lernt, Jünger zu sein. Ein ganz guter Ansatzpunkt, wo man lernen kann, wie das geht, wäre zum Beispiel, indem man sich an Pascal hält und samstags bei Tudorzeug teilnimmt. Wenn du alleine merkst, du kommst nicht ins Tun, dann ist die gute Nachricht der Bibel, es gibt Gemeinde. Wir müssen nicht Einzelkämpfer sein, sondern ich glaube, dass diese Berufung zur Gemeinschaft etwas ist, was die Welt verändern kann. Und es gibt auf der Welt dieses Konzept sonst nicht. Wisst ihr, Gemeinde ist was so Besonderes. Gemeinschaft von Christen ist was so Besonderes. Wenn du in einen Verein gehst, dann haben alle das gleiche Ziel, nämlich entweder besser Tennis zu lernen oder das beste Meerschweinchen zu züchten oder keine Ahnung was. Gehst du in einen Verein, hast du Leute da, die alle das gemeinsame Ziel haben, aber sonst, also die irgendwie so einen Drive zueinander haben. Und ich finde aber in Gemeinde, da hast du eine Diversität, die einfach unsere Gesellschaft widerspiegelt und die unsere Gesellschaft widerspiegeln soll. Und das führt dazu, dass Gemeinde relevant ist für diese Welt. Relevant werden wir nicht durch schöne Hallen. Relevant werden wir nicht dadurch, dass der Worship klingt, als hätten wir ihn gerade frisch vom Mixtape hier reingesetzt. Ich finde das übrigens alles super. Ich mag schöne Hallen, ich mag guten Worship, ich mag tolle Atmosphäre in den Räumen etc. Relevant werden wir dadurch, dass wir Gottes Botschaft den Menschen bringen. Das ist unsere Aufgabe, das macht unsere Relevanz aus. Und dass wir der Welt zeigen, hey, schau mal, wir werden nicht nur mit Gott versöhnt, sondern Leben miteinander in Versöhnung ist möglich. Dass Jesus uns dazu beruft, miteinander unterwegs zu sein, über unsere Brücken hinweg, über unsere Persönlichkeitsstrukturen hinweg. Wir sind Gemeinde. Das Schöne im Reich Gottes ist wirklich, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen. Und wir wollen ja, dass das Reich Gottes wächst. Das wird immer mehr zu so meinem Lieblingsthema. Deshalb sage ich ganz bewusst, wir wollen nicht, dass unsere Gemeinde wächst. Na klar will ich, dass unsere Gemeinde wächst, Leute. Das wäre ja Quatsch, wenn ich das komplett wegschieben würde. Das ist aber nicht das primäre Ziel. Ich wünsche mir nicht, dass das Reich Gottes eine Amöbe ist. Wisst ihr, was eine Amöbe ist? Es ist so ein Einzeller, der so seine Struktur verändern kann. Die wandert halt so durch irgendwelche Flüssigkeiten durch und kommt sie irgendwo hin, dann verändert sie sich, um da rauszuweichen. Das heißt, ich möchte nicht, dass das Reich Gottes einfach nur eine Amöbe ist, die sich verändert, weil Christ A von A nach B zieht und da fehlt er und dann ist er jetzt aber hier. Das wäre einfach nur sich eine sich verändernde Form, sondern ich möchte, dass das Reich Gottes etwas ist, das wächst. Wir wollen, dass das Reich Gottes wächst. Wenn wir uns bewusst machen, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Ey, wie krass ist es, dass Gottes Gegenwart sichtbar durch uns wird. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn aber immer mehr Menschen zu Trägern seiner Gegenwart werden und wenn immer mehr Menschen lernen, was es bedeutet, Jünger zu sein. Und seht ihr, das ist auch der Unterschied. Es geht nicht einfach nur darum, möglichst viele Menschen zu bekehren und die dann irgendwie wegflattern zu lassen, sondern Jesus sagt, macht zu Jüngern. Das heißt, bildet sie aus darin, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Welche unfassbare Kraft das freisetzt. Zeichen und Wunder folgen den Jüngern Jesu. Und wir erleben das. Wir erleben das, indem wir rausgehen. Ich möchte euch nochmal von letztem Samstag, war das erst letzten Samstag, dass wir draußen waren?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Es ist so viel geschehen seitdem. Wir träumen ja immer davon, dass Zeichen und Wunder uns folgen und geschehen. Und wir erleben aber auch ganz oft, dass wir denken, Jesus, wo bist du denn? Dass wir erleben, dass Zweifel hochkommen und das ist völlig okay. Ich als Leiterin dieser Gemeinde erlebe auch, dass Zweifel hochkommen. Das kann ich doch nur mal sagen. Das Ding ist nur, wie gehen wir damit um? Und in dem Moment, wo ich merke, Zweifel kommen in mir hoch, sage ich, weißt du was, Jesus, dann möchte ich jetzt nochmal mit dir unterwegs sein. Weil du hast gesagt, Zeichen und Wunder folgen denen. Und dann gehen wir mal ins Tun. Letzten Samstag musste ich mich richtig dazu überwinden, zu Tudor-Zeug zu gehen. Hatte ich Bock? Nein, hatte ich nicht. Habe ich es gemacht? Ja. Gut, auch ein bisschen, weil ich ja mit gutem Beispiel vorangehen will. Aber auch, weil ich gesagt habe, weißt du was, Jesus, ich möchte da durchpreschen. Ich möchte da durchbrechen. Und dann habe ich den Eindruck, dass er mir einen prophetischen Eindruck schenkt. Und dann kriechen die Zweifel noch mehr hoch. Na? Und ich denke nur so, oh, und dann stehe ich unter der Dusche und sage, weißt du was? Wenn du mir sagst, dass ich diese Frau treffen werde, dann musst du sie mir jetzt aber auch zeigen. Und plötzlich habe ich diese junge Frau vor Augen, weiß genau, wie sie aussieht. Und dann ziehen wir los und wir sind da. Und ich merke, dass Zweifel so langsam sich von hier unten nach da oben bewegen und mir so ein bisschen den Hals abschnüren möchten. Wirklich physisch. Es war krass an dem Tag. Und ich sage, naja, Jesus, machen wir es halt trotzdem. Und zack, da ist sie. Und ich begegne ihr. Und ich kann ihr von Jesus erzählen. Und ich kann mich unter der Woche nochmal hier mit ihr treffen. Wir saßen da auf dem Sofa und sie ist so offen und hört sich das alles an. Und ich merke, da ist eine Sehnsucht. Und nein, es hat sie irritiert, von Jesus zu hören. Es hat sie aber nicht abgestoßen. Das Ding ist, wir möchten Leuten nicht einfach irgendwie nur so eine nette psychologische Stunde schenken, sondern wir wollen ihnen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott schenken.
Amen.
Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und je mehr es von uns gibt, desto enger wird diese Kluft aus schon und noch nicht. Weil in jedem von uns Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und jedem, der sein Jünger ist, folgen Zeichen und Wunder, wenn man sich traut, diese Schritte zu gehen, wenn man Lust hat, sich da hinein zu begeben. Und wenn man einfach mal denkt, ah, ich spüre es gerade nicht, aber weißt du was, ich power da jetzt mal kurz durch. Und er schenkt Wollen und Vollbringen. Das Ding ist nur, man kann natürlich auf seinem Sofa sitzen und denken, wann kommt denn Wollen und Vollbringen? Im Englischen heißt es, God partners with us. Es gibt keine adäquate Übersetzung dafür im Deutschen. Aber Gott hat beschlossen, mit uns diesen Bund einzugehen. Das bedeutet, ich bin herausgefordert, Schritte zu gehen. Ich bin herausgefordert, an den Eigelstein zu fahren und zu sagen, hey, weißt du was, Jesus, ich spür's gerade gar nicht. Null. Und mein Hals ist zu. Aber ich beschließe mit meinem Kopf schon mal, dir zu vertrauen. Er schenkt's Wollen, er schenkt's Vollbringen. Und dann ist es nicht mehr von mir abhängig. Und dann ist es Latte. wie ich mich fühle. Und wisst ihr, ich bin auf diese junge Frau zugegangen und fing da stotternd an mit Hallo. Mit richtig Zweifeln und erst kommt gar keine Reaktion und ich denke, ach du Hilfe, gleich schlägt die mir ihre Tasche um die Ohren. Und dann sagt sie, sorry, das ist mir gerade zu gruselig, weil das alles stimmt. Gib mir mal deine Nummer, ich melde mich bei dir. Und sie hat sich gemeldet. Wisst ihr, die Frage lautet, ziehe ich mir so eine Klamotte der Gleichgültigkeit an oder lasse ich mich aufwecken? Und ich wünsche mir immer mehr, dass ich mich aufwecken lasse. Und das bedeutet ganz oft, dass dieses Aufwecken ist ja auch anstrengend. Plötzlich werden Muskeln beansprucht, die man im Liegen nicht so merkt. Sich aufzumachen, kann sich super anstrengend anfühlen. Und ja, das ist es. Jesus hat uns nie Friede, Freude, Eierkuchen versprochen. Guckt mal gerne in die Bibel. Er hat uns alles Mögliche versprochen. Aber er hat seinen Jüngern nie gesagt, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Weil die Bibel kein Märchenbuch ist, Leute. Ich glaube, Gott möchte uns wachrütteln. Und ich wünsche mir, dass wir aus dem Dornröschenschlaf aufwachen. Amen. Amen.